Das Ende dieses Falles, das war dann wirklich tragisch, weil er sich dann irgendwann abends mal betrunken hat. Die Frau hatte sich einem anderen Mann zugewandt und war da eingezogen. Und dann ist er losmarschiert, hat diesen Nebenbuhler und anschließend sich selbst erschossen.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zum Podcast PZ nachgefragt. Ich bin Melanie Höhn, PZ-Redakteurin für Politik und Wirtschaft und spreche heute mit Dina Michels. Sie ist Chefermittlerin bei der Kaufmännischen Krankenkasse über das Thema Betrug im Gesundheitswesen. Laut der neuesten Auswertung der Kasse stehen Apotheken im Ranking der Korruptions- und Betrugsfälle an zweiter Stelle. Das war für uns ein Grund, da nochmal näher nachzuhaken. Herzlich willkommen zum Gespräch, Frau Michels.
Ja, hallo, Frau Höhn.
Können Sie zunächst einmal kurz erzählen, wie kamen Sie eigentlich dazu, Chefermittlerin für Betrugsfälle zu werden und welche Bereiche sind im Gesundheitswesen besonders davon betroffen?
Ja, wie kam ich dazu? Also ich bin ja jetzt schon fast 23 Jahre auf diesem Gebiet tätig und den Großteil davon als Chefermittlerin sozusagen. Ja, besonders betrogen wird vom Ranking der eingegangenen Hinweise, sind es die häuslichen Krankenpflegedienste, die stationären Pflegeheime und die Physiotherapeuten, um die Top 3 mal zu nennen. Die Apotheken liegen bei den eingegangenen Hinweisen auf dem 5. Platz. Bei den Schadenssummen allerdings liegen sie auf dem 2. Platz mit über 1 Million Euro im letzten Jahr.
Ja, der Apothekenbereich interessiert uns natürlich sehr. Können Sie vielleicht kurz erläutern, welche Betrugsmaschen es gibt bei den Apotheken?
Ja, der Klassiker sind eigentlich Luftrezepte. Das heißt, ein Arzt und Apotheker vereinbaren sich auf ein bestimmtes Vorgehen. Der Arzt verordnet Medikamente, der Apotheker rechnet sie ab, ohne dass irgendein Patient diese Medikamente erhält. Und den Gewinn teilt man sich dann. Wenn der Apotheker nicht teilen möchte, dann kann er Medikamente auf Rezepten, auf denen nicht die 3 erlaubten Medikamente draufstehen, im Grunde noch weitere hinzufügen. Also der Arzt hat ein Medikament verordnet, der Apotheker gibt dieses eine Medikament an den Patienten ab und fügt dann, bevor er mit der Krankenkasse abrechnet, noch 1 oder 2 weitere Medikamente hinzu. Diesen Gewinn muss er dann nicht teilen. Dann haben wir natürlich immer noch die Situation, dass Rezepte, die offensichtlich gefälscht wurden, also teilweise sehr stümperhaft, wo dann bei bestimmten Rezepten, die gedruckt sind, dann handschriftlich so krakelig, sagen wir mal 4-mal vor das Arzneimittel geschrieben werden. Die werden dann durch die Apotheke trotzdem abgegeben. Das halte ich also auch für bedenklich. Ein Arzt darf zwar grundsätzlich Verordnungen ändern, muss das dann abzeichnen, aber bei teuren Medikamenten, wo das doch sehr offensichtlich ist, sollte man vielleicht erstmal bei der Arztpraxis nachfragen, wie oft das Medikament verordnet wurde.
Wie kommen denn solche Fälle zu Ihnen?
Ja, letzten Endes erhalten wir Hinweise.
Von wem?
Von jedermann. Das heißt, diese Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen sollen, müssen von jedem Hinweise entgegennehmen. Und sie kommen tatsächlich auch von jedermann. Das ist also ganz bunt. Das sind Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter von Leistungsbereichen, die ja lange bei einem bestimmten Vorgehen zugeschaut haben und dann irgendwann schlicht und ergreifend die Schnauze voll haben und sagen, wir wollen das nicht mehr akzeptieren. Und die melden das bei der Krankenkasse, manchmal auch an anderen Stellen und haben dann häufig auch Detailkenntnisse über bestimmte Vorgehensweisen. Aber natürlich auch Versicherte von uns, aber auch von anderen Krankenkassen oder Privatkrankenkassen. Manchmal kommen sie auch schon von den Ermittlungsbehörden, weil da schon ein Verfahren läuft. Vieles kommt natürlich auch vom medizinischen Dienst oder von anderen Krankenkassen, mit denen wir ja sehr eng zusammenarbeiten. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Tauschen Sie sich mit den anderen Krankenkassen regelmäßig aus zu Fällen, die noch nicht gelöst wurden?
Ja, das ist ja gesetzlich auch alles geregelt. Die Krankenkassen sind verpflichtet, zusammenzuarbeiten, sowohl untereinander als auch noch mit diversen anderen Stellen. Und da treffen wir uns regelmäßig mit anderen Krankenkassen und sprechen über Fälle. Das Vorgehen, in der Regel ist es auch so, aufgrund der Vielzahl der Fälle, dass eine Krankenkasse federführend tätig wird für die anderen Krankenkassen. Das heißt, die anderen liefern nur die Daten oder Informationen, die man noch braucht. Und eine Krankenkasse prüft dann, gibt den Sachverhalt gegebenenfalls an die Ermittlungsbehörden und ja, fordert Gelder zurück oder führt auch die Rechtsstreite.
Wenn der Fall dann bei Ihnen gelandet ist, wie gehen Sie denn dann genau im Zuge der Ermittlungen vor?
Ja, das ist im Grunde ist das in jedem Leistungsbereich und auch in jedem Fall ein bisschen anders gelagert. Letztlich orientieren wir uns da an dem gesetzlichen Rahmen, den wir haben. Im Grunde muss bei jedem Hinweis geprüft werden, ob das überhaupt ein Fehlverhalten ist, ob eine strafrechtliche Relevanz vorliegt. Dann muss man in die Ermittlungen einsteigen. Die sind mal intensiver, mal weniger intensiv. Man muss entscheiden, ob Strafanzeige zu erstatten ist und wenn ja, wann.
Und haben Sie da auch ein Team im Hintergrund? Sie arbeiten ja sicherlich nicht alleine.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin ja mittlerweile seit 2017 die Beauftragte zur Fehlverhaltensbekämpfung, die sehr, sehr viele andere Aufgaben auch hat, insbesondere extern wirkende Aufgaben. Aber ich habe tatsächlich auch noch einige Fälle im Schrank, die ich noch bearbeite und halte das auch für gut, wenn man immer so den Draht auch zu der eigentlichen Arbeit hat. Aber es sind zurzeit 10 Mitarbeitende in dem Bereich, manchmal noch mit Unterstützung auch aus anderen Bereichen. Davon etliche Juristen, weil es ja ein sehr rechtslastiges Aufgabengebiet ist. Im Grunde muss man sagen, alles, was auf unserem Tisch landet, muss sozial- und strafrechtlich eingeordnet und bewertet werden. Im Grunde muss man also zunächst die Frage klären, was ist vielleicht gerade noch erlaubt? Und was ist eindeutig verboten und damit rechtswidrig? Ja, also wir bearbeiten hier jeden Hinweis von diesem Moment an bis zum Schluss, auch bis zum Führen von Rechtsstreiten.
Wie lange ermitteln Sie eigentlich durchschnittlich pro Fall? Oder kann man sagen, was Ihre längste Ermittlung war?
Können wir eigentlich nicht so sagen. Also Durchschnittswerte ermitteln wir nicht. Und das kann so unterschiedlich sein. Mancher Hinweis ist so klar und vor allen Dingen detailreich. Also zum Beispiel, da werden ganz konkrete Namen genannt oder es gibt einen bestimmten Ordner, der belastendes Material enthält und an diesem Ort gelagert wird. Solche Hinweise kann man dann schon fast direkt an die Staatsanwaltschaft geben, ohne große eigene Ermittlungen. Bei anderen muss man eben erstmal ganz klein beginnen. Ne? Ist der geschilderte Sachverhalt überhaupt, kann der zutreffen? Ist er glaubwürdig? Wenn wir zum Beispiel bei bestimmten Sachverhalten erst umfangreiche gesellschaftsrechtliche Zusammenhänge ermitteln müssen und natürlich auch entsprechend darstellen müssen, da können solche internen Ermittlungen deutlich länger dauern. Manchmal müssen wir auch erst Versicherte befragen oder auch andere Personen. Das zieht das Ganze dann auch so ein bisschen in die Länge.
Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie noch Fälle im Schrank liegen haben. Da sind sicher welche dabei, die nie gelöst wurden oder wo es auch schwierig wird, die zu lösen?
Ja, nee, also die Fälle, die ich da noch habe, da laufen in der Regel noch Ermittlungsverfahren, aber vor allem, das sind gerichtliche Verfahren auch. Das mache ich noch, dass ich die Rechtsstreite dann da in manchen Fällen, die dann in der Tat ja schon alt sind, weil sozialgerichtliche Verfahren dauern ja sehr lange, die führe ich noch. Aber ja, nie gelöst kann man eigentlich auch gar nicht so richtig sagen. Also im Grunde entweder hat sich der Verdacht bestätigt und wenn man das nicht unterfüttern kann oder die Staatsanwaltschaft eben auch die Ermittlungen recht schnell folgenlos einstellt, dann bleibt halt oft nichts anderes übrig, als den Fall abzuschließen. Das gibt es natürlich.
Sie hatten ja vorhin schon von einigen Fällen berichtet. Was waren denn an sich Ihre schwierigsten oder unglaublichsten Fälle, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind?
Ja, da gibt es tatsächlich einen Fall, an den ich mich wahrscheinlich immer erinnern werde, weil er in so vielerlei Beziehungen doch sehr besonders war. Da hatten wir einen Hinweis von einem Arzt bekommen, dessen Patientin ein Mistelpräparat verordnet bekommen haben wollte. Die hatte Krebs und der Arzt wollte das nicht verordnen. Und dieser Arzt meldete uns dann, dass sie so einen Nebensatz mal fallen gelassen hatte, dass ihr Sohn, der Apotheker war, ihr da schon geholfen habe. Und wir sollten uns das doch mal angucken. Das war erstmal ein ganz kleiner Hinweis, nicht? Und wir haben uns das dann angeschaut und haben festgestellt, jawohl, da wurde tatsächlich ein Mistelpräparat neben anderen Medikamenten mit uns abgerechnet. Wir haben dann den Apotheker unmittelbar konfrontiert und der war auch relativ schnell zur Rückzahlung bereit. Das war auch nicht so ein Riesenschaden, Aber es war also so, dass er dieses Mistelpräparat auf eine Verordnung des Arztes noch hinzugefügt hat. Und wir hatten das dann bezahlt. Nur nachdem wir dann das gesehen hatten, wie leicht das ist, haben wir noch ein bisschen weiter geschaut, ob das auch bei weiteren Rezepten der Fall sein könnte, und haben dann, das war so die einfachste Vorgehensweise, die Ärzte einfach befragt, haben die natürlich zu Stillschweigen verdonnert und gesagt, sie sollen bitte das, was, wenn es denn der Fall ist, was sie nicht verordnet haben, entsprechend kennzeichnen. Und das hat sich dann in einer Vielzahl von Fällen bei uns bestätigt, sodass wir dann auch die Staatsanwaltschaft unterrichten mussten, haben weiter ermittelt, haben dann auch weitere Krankenkassen informiert. Wie gesagt, wir müssen ja auch zusammenarbeiten, wo die dann auch geprüft haben, bei denen sich das auch bestätigt hat. Dadurch war am Ende dann ein Millionenschaden entstanden über alle Krankenkassen. Zwischenzeitlich hatte uns dann wiederum der Apotheker, der ja von der Strafanzeige natürlich nichts wusste, nochmal 500 Euro in bar überwiesen für die konstruktive Beilegung der Sache mit seiner Mutter. Und ja, am Ende war das für ihn natürlich eine extrem schwierige Situation, nachdem dann durchsucht worden war. Er wusste dann natürlich von den Ermittlungen auch. Die Familie hatte sich von ihm abgewandt. Im Grunde war er in dem Ort, wo sie eben lange gewohnt haben, auch mehr oder weniger geächtet. Und ja, das Ende dieses Falles, das war dann wirklich tragisch, weil er sich dann irgendwann abends mal betrunken hat. Die Frau hatte sich einem anderen Mann zugewandt und war da eingezogen. Und dann ist er losmarschiert, hat diesen Nebenbuhler und anschließend sich selbst erschossen. Das war schon ziemlich Hammer. Deswegen werde ich diesen Fall auch immer in Erinnerung behalten.
Also ich sehe, Sie hatten eine sehr spannende Zeit in Ihrem Beruf.
Also rein unter kriminologischen Gesichtspunkten sehr, sehr spannend. Ne? Wenn man beobachtet, es geht so ganz klein los, dann merkt man, das geht ja so einfach. Dann weitet man es auf andere Krankenkassen aus, macht es immer häufiger, verdient am Ende sehr, sehr, sehr viel Geld damit, ohne jetzt die Kosten dafür zu tragen. Und ja, wenn's dann aber auffliegt durch so einen kleinen Hinweis am Anfang, dann bricht das ganze Kartenhaus am Ende zusammen und hat dann in diesem Fall so geändert.
Sie gehen ja jetzt weg von der KKH, richtig?
Ich gehe in Ruhestand.
Sie gehen in Ruhestand, ja?
Ja.
Ja, genau. Mhm. Ich wünsche Ihnen dafür alles Liebe, eine wunderbare Zeit.
Ja, vielen Dank.
Und vielen, vielen Dank für Ihre spannenden Ausführungen.
Sehr gerne. Tschüss.
Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.